Die Todesstrafe, Sie wissen das, ist in Deutschland lange abgeschafft. In anderen Ländern dagegen wird sie noch verhängt und in manchen sogar auch vollzogen. Selbst in solchen, deren Kultur uns nicht ganz so fremd ist, wie zum Beispiel in den USA. Aber auch Japan, China, Südkorea, alles Länder, die die Todesstrafe nicht abgeschafft haben. Und wenn so ein Staat es ernst meint mit dem Töten von Kapitalverbrechern, dann braucht er dafür natürlich auch Leute, die das ausführen, also Personal, die Henker. Kein schöner Job, aber einer muss es ja machen. Was macht das mit einem Menschen, wenn der die Lizenz zum Töten nicht nur besitzt, sondern auch anwenden muss? Also weil es sein Beruf ist. Menschen töten als Beruf. Muss man da schon eine Vollmeise haben, bevor man Henker wird, oder kriegt man die erst nach den ersten 100 Hinrichtungen? Ein US-Psychologe hat sich mit der Psyche der Henker beschäftigt. Was er darüber herausgefunden hat, das kann uns ein Forscher erzählen, der normalerweise die Toten untersucht und nicht die Tötenden.
Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt, Dr. Marc Benecke. Live auf Radio 1, die Profis.
Einen lebendigen Morgen wünsche ich dir, Marc. Hallo.
Ja, einen friedvollen und menschenfreundlichen guten Morgen zurück, lieber Stefan.
Das ist ja wirklich mal eine interessante Frage, weil da steht dann einer und muss entweder Giftspritze verabreichen oder den Knopf drücken für den elektrischen Stuhl. Der steht dann auch dabei und sieht Menschen sterben, und zwar durch seine Hand. Da haben sich noch nicht viele Psychologen mit beschäftigt, ne?
Nee, und zwar deswegen nicht, weil die Leute, die das machen, gerne anonym bleiben wollen, und zwar sehr, sehr streng anonym, also so, dass also nicht der Hauch einer Möglichkeit besteht, dass sie identifiziert werden wollen, und weil sie auch überhaupt nicht drüber reden wollen, und das ist das Erstaunliche, was man in der Studie sehen wird gleich, sie sind auch ganz überzeugt von ihrer Sache. Jetzt würde man natürlich denken, wenn man an die alten Henker denkt, ich habe mir mal die ganzen alten Bücher gekauft vom letzten Henker von Paris und der letzten Henker von London, die haben alle natürlich so Biografien geschrieben, weil die natürlich keine Sozialversicherung und keine Rente hatten, und dann haben sie halt mit Hilfe eines Menschen, der schreiben konnte, solche Bücher geschrieben, und die wirken alle so sehr hemdsärmlich, aber doch auch irgendwie distanziert von der Arbeit, also jetzt nicht gerade so besonders erfreut. Manche retten sich dann in Berechnungen, wie man also das Gewicht zum Strickverhältnis haben muss, damit jemand besonders schnell stirbt, aber das ist halt alles schon lange her. Und jetzt in den USA gibt es die Situation, die Todesstrafe war da mal ausgesetzt in den 70ern, dann war sie vor ein paar Jahren nochmal wegen einer rechtlichen Entscheidung ausgesetzt, und es geht da eigentlich, es ist sehr ambivalent dort. Viele Bundesstaaten möchten das nicht mehr, dass es gemacht wird, und führen es auch nicht mehr durch. Es sind aber noch 3000 Leute in diesen Todeszellen drin, und es werden pro Jahr auch ungefähr 35 hingerichtet. Und deswegen ist das noch sehr, sehr akut dort. Und jetzt haben die Kollegen, die beiden Osowskis, das sind die Studie durchgeführt haben, mal wirklich alle in einem der härtesten Gefängnisse, was es überhaupt gibt in den USA, alle mit sehr, sehr freundlicher, zugewendeter Art dazu gebracht, eine Aussage zu machen von diesen Wärtern, die gleichzeitig nämlich auch Hinrichter sind. Es ist nämlich anders als beim elektrischen Stuhl. Da wurde ja noch anonym der Henker eingeflogen. Der hat dann das Geld bekommen und mit seinem Fingerabdruck, damit sein Name nicht bekannt ist, unterzeichnet. Also wirklich wie eine schwarze Geschichte hört sich das an. Aber seit es die Giftspritze gibt, ist das nicht mehr so. Sondern da ist das Personal jetzt sehr, sehr nah an den Menschen dran und redet auch die ganze Zeit mit denen. Die sind ja teilweise 20 Jahre mit denen zusammen und sehen sich mehr als ihre eigene Familie. Und da hat sich jetzt eben was Interessantes gezeigt. Also man hat gefragt, haben Sie Depressionen? Da gibt es so ein klinisches Manual. Da wird zum Beispiel gefragt, ich glaube, dass die Zukunft nichts mehr bringt. Ich bin nichts wert. Ich weine mehr als sonst. Ich freue mich nicht mehr richtig und so. Also so eine Depressionsskala und eine Traumaskala hatte auch gemacht, haben die beiden gemacht. Und dann stellte sich raus, keiner von denen war nennenswert über dem Durchschnitt der Normalbevölkerung deprimiert. Also sie hatten keine höheren Depressionen. Das ist komisch, weil eigentlich, wenn man Leute sterben sieht, kriegt man Depressionen. Und die waren scheinbar, hatten die auch keine posttraumatischen Belastungsstörungen. Das ist noch komischer.
Ja, also ich wende jetzt mal so als Laie ein von all dem, was ich bisher von dir so gehört habe über solche Fälle. Wenn jemand kein Mitgefühl hat zum Beispiel, ist er ein Psychopath, ne?
Ja, genau, das wäre dann so. Aber das sind diese Menschen nicht, denn es zeigt sich, dass die einfach völlig normal sind. Die haben teilweise in der Kindheit kleine Traumata erlebt, auch ein bisschen mehr als in der Durchschnittsbevölkerung, aber die wenden sich den Klienten sozusagen, also den Inhaftierten zu, hören den über ihren Privatgeschichten zu. Einer von denen, der Leiter dieses härtesten Gefängnisses, hält denen, wenn sie das möchten, sogar die Hand, während sie die Giftspritze bekommen. Und zwar, weil er sie mag und nicht, weil er psychopathische Freude hat. Und jetzt kommt das große Fragezeichen, was du jetzt ja gerade auch einwirfst. Was ist denn da los? Und es ist ganz einfach, leider, das nennt man die Banalität des Bösen, ist es so, dass besonders die normalen Menschen diese Grenze zum Töten sehr, sehr leicht überschreiten, wenn sie überzeugt sind, erstens, und zweitens, wenn man die Verantwortung aufteilt. Und das sieht man hier nämlich, es wird nämlich genauso gemacht. Diese Häftlinge werden zum Beispiel, es ist einer zuständig fürs linke Bein, um das festzuschnallen, einer fürs rechte Bein, einer für den linken Arm, einer für den rechten Arm und so weiter. Einer ist zuständig, das machen dann, oder haben es früher Ärzte gemacht, oder es müssen eigentlich auch immer noch Ärzte machen, diese Giftspritze verabreicht, und so wird es einfach schön aufgeteilt. Und da man überzeugt ist, also alle Beteiligten waren überzeugt, dass die Todesstrafe richtig angewendet wurde und dass sie schuldig sind, dadurch hat man jetzt einfach genau das geschafft, was wir von allen Systemen auf der Welt, seit es Menschen gibt, kennen, nämlich man schafft sozusagen aus normalen Menschen Monster. Ich darf mal das schönste Zitat dazu vorlesen, was ich gefunden habe von Rudolf Höss. Das war der Kommandant in Auschwitz, in dem Konzentrationslager. Ich habe seine Biografie gelesen, die man leider nur sehr, sehr schwer kriegt, aber ich finde die sehr, sehr gut. Und der hat gesagt, ich bin eigentlich ein weicher, liebevoller, ordnungsliebender Mensch, und das stimmte auch, und trotzdem bin ich zum größten Mörder der Menschheitsgeschichte geworden, also so aus dem Gedächtnis zitiert jetzt. Und genau das sieht man hier in kleiner Ebene. Man hat ganz normale, freundliche, empathische, zugewendete, nicht psychopathische, nicht seelisch veränderte Menschen, aber sie haben jetzt die Möglichkeit in der Hand, für ihre Überzeugung was Gutes zu tun, und weil eben alle mitmachen und weil es das Richtige ist und weil auch keiner schimpft, ist das dann in Ordnung. Und jetzt kommt noch das kleine Sahnehäubchen. Was war die größte psychische Belastung für unsere Menschen, die bei den Hinrichtungen teilnehmen, dass die ganze Welt sich so drüber aufregt? Das belastet sie am stärksten.
Mir läuft's kalt den Rücken runter. Danke, Marc.
Sehr gerne.
Das war Dr. Marc Benecke. Live auf Radio 1. Die Profis.